Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, das Thema Ghosting. Also Ghosting bedeutet, ein Kandidat, und ich betrachte das jetzt einfach mal aus der Kandidatenseite, ein Kandidat taucht einfach ab, man hört nichts mehr von ihm, man liest nichts mehr von ihm, er ist einfach wie vom Erdboden verschwunden. Und das, obwohl die ersten Gespräche eigentlich so super waren, der Kandidat happy war, dass du ihn beim Kunden vorstellst. Egal, aber es ist super, super ärgerlich, wenn das passiert, super ärgerlich für dich, weil du natürlich auch schon Zeit investiert hast und Hoffnungen investiert hast und auch ärgerlich für den Kunden, der ebenfalls Zeit verwendet hat. Long story short, du machst dir wahrscheinlich, wenn du dieses Video schaust, Gedanken darüber, wie du Ghosting vermeiden kannst. Und ich habe dir heute 5+4 Tipps mitgebracht, wie du es eben vermeiden kannst. 5+4 deswegen, weil du 5 von denen möglicherweise schon mal gelesen und gehört hast in Verbindung mit dem Thema Ghosting und 4 so detailliert sind, dass du wahrscheinlich darauf noch nicht geachtet hast. Aber wenn du alle 9 am Ende umsetzt, wird Ghosting zur Vergangenheit.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
So, dann lass uns gleich mal ins Thema reinstarten. Der erste Punkt, den du berücksichtigen solltest, wenn du Ghosting vermeiden möchtest, ist diese Annahme, dass man es dem Kandidaten für die Bewerbung so einfach wie möglich machen soll. Das ist natürlich nachvollziehbar. Ja, da gibt's ja auch diese klassischen One-Click-Bewerbungen, so mit 1, 2, 3 Informationen, die man weitergibt, hast du dich direkt beworben. Aber es ist natürlich auch die Hürde und die Hemmschwelle von Kandidatenseite, sich zu bewerben, ist relativ niedrig. Somit ist auch die Hürde relativ niedrig, einfach irgendwie wieder zu verschwinden. Und es kann tatsächlich sein, dass ich irgendwie einen schlechten Donnerstag oder einen schlechten Freitag in meinem Team hatte, so richtig, richtig böse auf den Chef bin und dann am Wochenende sich die Wogen glätten, am Montag irgendwie alles wieder nice war, weil man zusammen gefrühstückt hat und dann hat man direkt auch kein Interesse mehr und schämt sich vielleicht sogar auch ein bisschen, dass man die Pferdescheu gemacht hat, einen Vermittler eben angestrengt hat und dann taucht der Kandidat einfach ab. Also das heißt, dass mit diesen einfachen Bewerbungen, das ist so, ja, wie sagt man, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite bekommt man Kandidaten relativ einfach, auf der anderen Seite ist so diese Schwelle, die auch dieses Mindestmaß an Wechselmotivation schon mal prüft, ist nicht gegeben und du musst tatsächlich entscheiden, möchtest du das Ganze einsetzen? Wenn ja, für welche Positionen möchtest du das Ganze einsetzen? Schau einfach mal, vielleicht kannst du da auch entsprechend experimentieren. Den zweiten Hinweis, den ich dir geben möchte, ist, dass du tatsächlich auch mal schaust, wenn dir das Thema Ghosting häufiger passiert, wie so die ersten Berührungspunkte mit dem Kandidaten sind, also der Kandidat mit dir. Könnte er oder sie vielleicht das als schlechte Erfahrung werten? Also das heißt, wie schnell meldest du dich auf eine Bewerbung oder auf die Rückmeldung vom Kandidaten zurück? Wie genau verläuft dein Gespräch ab? Hast du wirklich ein offenes, sympathisches, ehrliches Gespräch oder ist es eher so ein Frage-Antwort mit dem Ziel, den Kandidaten irgendwie in den Interviewprozess reinzubekommen? Man fragt nicht richtig nach, interessiert sich vielleicht auch nicht richtig fürs Gegenüber und will einfach nur die Informationen haben, die man braucht, um den Kandidaten vorzustellen. Vielleicht ist auch ein Zweifel oder eine Unsicherheit diesbezüglich, ob der Kandidat sich dann gut vertreten fühlt. Also das heißt, wie ausführlich konntest du auch die Stelle beschreiben? Hast du genügend Informationen zum Kunden, zum Unternehmen? Also all das sind Dinge, die du mal ehrlich reflektieren solltest, wenn dir das häufiger passiert. Wie ist denn die Candidate Experience, also die Erfahrung des Kandidaten mit dir als Interviewer, mit dir als Personalberater? Im dritten Schritt gilt es eben auch darauf zu achten, dass die Prozesse, der Vermittlungsprozess, der Interviewprozess möglichst straff ist. Klar, je länger der Prozess, umso ja, wahrscheinlicher ist es, dass der Kandidat was anderes hat oder halt irgendwie einfach abspringt, weil er sagt, na, das Unternehmen hat anscheinend irgendwie auch kein riesiges Interesse, also nee, dann habe ich auch keins. Ich weiß, es ist natürlich für dich nicht immer gut zu beeinflussen, also es hängt auch sehr stark auf Kundenseite, aber dass du einfach schaust, die Dinge, die du machen kannst, dass du sie machst, also das heißt, dass du selber schnell reagierst, dass du offen bist, dass du den Kunden auch versuchst, entsprechend zu einer Geschwindigkeit zu beeinflussen und auf jeden Fall, und das ist ja, vielleicht auch schon direkt Punkt 4, den Kandidaten immer wieder auch up to date hältst, also auf Stand hältst, ja. Selbst wenn es keine Informationen zum Prozess gibt, dann ist das auch eine Information. Und dann gibt es auf jeden Fall dem Kandidaten die Sicherheit, da ist irgendwie noch was Konkretes, da kümmert sich noch wer. Und da kommt auch so ein bisschen die Verpflichtung natürlich dann, sich auch entsprechend abzumelden, wenn kein Interesse mehr besteht. Also stelle sicher, dass du einen regelmäßigen Kontakt mit deinem Kandidaten hast, auch wenn es keine Neuigkeiten vom Kunden soweit gibt. Und ich würde dir empfehlen, verlasse kein Gespräch mit dem Kandidaten, ohne schon einen fixen nächsten Termin zu haben, zu dem ihr sprecht. So habt ihr die Möglichkeit, euch abzudaten. Selbst wenn es, wie gesagt, nichts Neues gibt, dann ist es halt nur ein kurzer Termin. Aber dass du gerade für deine Premium-Kandidaten, mit denen du wirklich auch zusammenarbeiten möchtest und wo du weißt, safe, das ist ein Placement, wenn der Kunde aus dem Knick kommt, ja, also wenn das kundenseitig auch funktioniert, dann ne, kein Telefonat verlassen, ohne direkt schon den nächsten Kontaktpunkt vereinbart zu haben. Im fünften Schritt beachte da auch mal ja die Art und Weise, wie du auch eine Bindung zum Kandidaten generierst. Also das heißt, es wird weniger wahrscheinlich sein, dass ein Kandidat einfach so abtaucht, wenn er sich dir persönlich verpflichtet fühlt und wenn er oder sie vielleicht denkt, Mensch, jetzt hat sich die Frau Straub schon so reingekniet in den Prozess, dann ist es ja das Mindeste, dass ich da auch entsprechend absage, wenn sich bei mir die Situation geändert hat. Und wie kannst du das machen? Nun, am Ende würde ich immer auch empfehlen, die Personalberatung, für die du arbeitest, auch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Also das heißt, warum ist es echt Glück, dass der Kandidat genau an deine Personalberatung gekommen ist? Was ist der Mehrwert einer Zusammenarbeit mit dir? Da ruhig auch im Prozess immer wieder Dinge hervorzuheben, die du auch speziell für den Kandidaten nochmal gemacht hast. Wo hast du dich ins Zeug gelegt? Wo hast du einfach auch beeinflusst, dass der Kunde eben auch ein entsprechendes Interesse an dem Kandidaten hat? Also tue Gutes und sprich darüber, um so dieses Thema Reziprozität, also Bringschuldsprinzip auch aufzubauen, dass sich der Kandidat in gewisser Weise auch verpflichtet fühlt. Und auf der anderen Seite bring eben auch die persönliche Komponente mit in die Zusammenarbeit. Also erzähl was über dich, interessier dich für den Kandidaten. Also einfach, dass man sagt, Mensch, das war so ein netter Kontakt. Da ist es echt das Mindeste, dass ich mich zumindest kurz zurückmelde, wenn sich da irgendwas verändert hat. Also das waren die 5 ersten Tipps. Achte eben auf das Thema Bewerbungen. Wie einfach machst du es deinem Kandidaten? Und einfach ist nicht immer gleich gut. Schau dir deinen eigenen Bewerbungsprozess an. Kann es sein, dass der Kandidat vielleicht schlechte Erfahrungen macht und sich nicht gut betreut fühlt und deswegen abtaucht? Kümmere dich um zügige Prozesse, sei regelmäßig im Austausch und stell auch eine persönliche Verbindung her und stell auch dar, was du eigentlich alles für den Kandidaten tust, damit sich der Kandidat am Ende auch irgendwo in einer Bringschuld fühlt, sich zumindest bei dir zurückzumelden, wenn sich irgendwas verändert hat. Jetzt folgen die 4 weiteren Tipps und da möchte ich gerade auch dich nochmal als Personalberater speziell ansprechen und deine Prozesse da nochmal oder dich nochmal einladen, die Prozesse eben Revue passieren zu lassen. Also wenn ich jetzt so mal von mir aus vermuten müsste, gerade in einem hochqualifizierten White-Collar-Bereich, was ist der Grund, warum Kandidaten irgendwann abtauchen und sich nicht mehr melden, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ja, sie einfach für sich feststellen, dass die Option doch nichts ist und so eine gewisse Scham dabei ist, dir das jetzt zu sagen. Ja, ein schlechtes Gewissen, da stellt man sich halt einfach auf stumm in der Hoffnung, naja, irgendwann wird der Berater schon aufgeben. Wahrscheinlich kann auch ein anderes Jobangebot einer der größten Gründe sein, dass man sagt, Mensch, ich habe jetzt ein anderes angenommen und der Personalberater ist für mich eigentlich eher so ein bisschen Mittel zum Zweck und die Stelle, die er eben repräsentiert, ist für mich nicht interessant. Also ne, parke ich ihn da mal. Möglicherweise kann es auch sein, dass private Themen den Kandidaten davon abhalten, sich bei dir zu melden. Aber ich würde einfach mal sagen, dass ein großer Teil wahrscheinlich, gerade im White-Collar-akademischen Segment wahrscheinlich einfach der Part ist, der sagt, naja, ich höre es mir mal an und dann habe ich es mir angehört und stell fest, nee, es ist wahrscheinlich nicht so das Richtige für mich und dann habe ich einfach ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Berater und möchte da mir das einfach machen und mache dann da den französischen Abgang. Ja, also das heißt, melde mich einfach nicht mehr. Und wenn man das anschaut, dann kannst du hergehen und sagen, in gewisser Weise kannst du es ja auch schon vorhersagen. Also das heißt, du solltest dir in jedem Fall mal anschauen, wie gut kennst du deinen Kunden und die Position, um die es geht und wie gut hast du auch den Kandidaten in seinen Wünschen, in seinem Anforderungsprofil, also was möchte er in der nächsten Stelle und in seiner Wechselmotivation qualifiziert. Weil wenn du das beides hast, wenn du ein realistisches Bild vom Kunden hast und der Position und von den Wünschen des Kandidaten, dann kannst du natürlich beurteilen, passt das zusammen oder passt es nicht. Und wenn es halt nicht zusammenpasst, dann muss man ehrlich auch direkt schon ein offenes Wort sprechen und gegebenenfalls den Kandidaten auch gar nicht in den Prozess schicken. Was ich halt häufiger observiere, ist, dass man sagt, ach Mensch, Kandidat ist super, ich denke, dass der ganz gut passt. Ich schaue, dass ich den Kandidaten so weit bringe, dass er sich vorstellen lässt und dann überlasse ich den Rest so ein bisschen dem Kunden. Also das heißt, ich hoffe, dass der Kunde eine gute Arbeit macht und dann geht wahrscheinlich der Kandidat zum ersten Interview, stellt aber dann im ersten Interview die Realität fest und denkt sich so, nee, das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Und anstatt es dann mit dir zu besprechen, weil er sich dann vielleicht auch persönlich nicht so gebunden fühlt, wie auch immer, taucht er einfach ab und trifft für sich die Entscheidung, nö, es ist es nicht und ich melde mich halt einfach nicht zurück. Ja, also in dieser Angelegenheit wirklich qualifiziere sehr, sehr gut, wie die Gegebenheiten vom Kunden sind, was sich der Kandidat wünscht und dann kannst du schon hergehen und eine Vorhersagewahrscheinlichkeit eben auch treffen, dass das Ganze zu einem Matching kommt. Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, na ja, gerade in den höheren Bereichen, na ja, manchmal haben die auch gar nicht so eine konkrete Wechselmotivation und beim Thema, wie stellen sie sich eine neue Stelle vor, dann ist es irgendwie nur ja eine fachliche Weiterentwicklung und so weiter. Also ich kann nachvollziehen, in welcher Situation du bist. Es gibt aber auch da Wege und Möglichkeiten, um herauszufinden, ist das ein Match oder nicht. Im Übrigen an der Stelle noch, wo wir gerade über das Thema qualifizieren, weil das ist ja am Ende eben auch ein Qualifizieren des Anforderungsprofils vom Kandidaten, aber auch den Gegebenheiten beim Kunden, wo wir gerade darüber sprechen, um diesen anderen Grund, weshalb Ghostings passieren, nämlich andere Jobangebote auch ausschließen zu können, sind wir auch hier beim Qualifizieren, wo ich dir wirklich empfehlen würde, nicht nur herauszufinden, hat der Kandidat Alternativen und wie weit ist er in diesen, sondern wirklich auch inhaltlich das Thema andere Jobangebote zu qualifizieren. Also wirklich auch zu gucken, was für Positionen sind es, worum geht's da im Kern, wie würde der Kandidat diese Optionen im Vergleich zu der Option ranken, die du ihm gerade vorgestellt hast. Also auch hier, wenn du auch dazu Transparenz hast und proaktiv Entscheidungen triffst, wird es weniger wahrscheinlich später im Prozess dann so passieren, dass der Kandidat für sich eine Entscheidung trifft und dich unter Umständen darüber gar nicht informiert. Einen zweiten Hinweis, den ich dir geben möchte, ist, dass du auch am Anfang der Zusammenarbeit nicht nur klar eben deine Dienstleistung verkaufst und eben auch eine Bindung vom Kandidaten dadurch generierst, sondern auch darüber sprichst, wie eine Zusammenarbeit laufen wird. Also was passiert, zu welchem Schritt, dass vielleicht auch keine Irritationen irgendwie entstehen über gewisse Themen und dass du auch klar formulierst, was die Erwartungshaltung an den Kandidaten sind. Weil die Zusammenarbeit mit uns ist natürlich kostenfrei, aber nicht umsonst. Und wenn du gewisse Parameter hast, die du eben auch von deinem Kandidaten erwartest in der Zusammenarbeit, dann formulier das entsprechend. Also ich spreche da zum Beispiel über das Thema Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden, wenn du versucht hast, dich zu melden versucht hast, den Kandidaten zu kontaktieren, dass man da eben das Ja bekommt, dass der Kandidat sich in diesem Zeitraum zurückmeldet. Ich spreche aber auch darüber, dass wir Offenheit und Transparenz auch einfordern können von unseren Kandidaten. Ja, also das heißt, überleg dir da wirklich, welche Rahmenbedingungen brauchst du in der Zusammenarbeit und fordere das auch aktiv ein. Und wenn du das gut kombiniert hast mit Sell Your Service, also guck mal, das mache ich alles für dich, im Gegenzug ist es das Mindeste, dass das und das und das du für mich tust, können wir das vereinbaren, dann ist auch hier die Wahrscheinlichkeit schon mal niedriger, dass der Kandidat einfach so verschwindet. Den dritten Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du mal deine Gespräche auch reflektierst im Sinne von, wie sehr ist ein Nein eigentlich auch okay? Also das heißt, ist es überhaupt okay, wenn der Kandidat irgendwann auch sagen kann, okay, nee, das passt für mich nicht? Ja, weil oftmals entsteht in der Zusammenarbeit mit Personalberatern der Eindruck oder dich natürlich ausgeschlossen, aber ich sage es nur, dass ich das häufig erlebe, dass Kandidaten den Eindruck gewinnen, dass es dem Berater nur darum geht, natürlich seinen Kunden ins Gespräch zu bringen und beide zusammenzubringen und dass man als Kandidat jetzt nicht unbedingt den Eindruck hat, dass man selber mit seinen Wünschen und mit einem sinnvollen nächsten Schritt im Vordergrund steht. In dem Moment, wo du das dem Kandidaten vermitteln kannst, dass du sagst, hey, ja, ich habe hier zwar die Option, ich denke, das könnte für dich interessant sein, aber es ist auch total okay, wenn es nicht ist. Wir müssen uns tatsächlich darüber auch bitte offen unterhalten. Also das heißt, wenn der Kandidat das Gefühl hat, er kann auch Nein sagen und es geht ja jetzt nicht nur darum, den Kandidaten irgendwie reinzupitchen und reinzubekommen in dem Prozess, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich auch offen dir gegenüber zeigen wird, offen Bedenken kommunizieren wird, offen vielleicht auch kommunizieren wird, wenn es nicht passt, anstatt sich alle Optionen offen halten zu wollen und zu sagen, ja komm, ich schaue es mir mal an. Ja. Das bringt mich übrigens auch gleich zum vierten Punkt. Ach komm, ich schaue es mir mal an. Oftmals sind Berater ganz froh, wenn sie die Kandidaten einfach mal in die Prozesse bringen und sagen, komm, jetzt schauen Sie sich's mal an. Sie können sich ja nichts verlieren. Damit machst du natürlich dem Thema Ghosting Tür und Tor auf, weil das ist natürlich eine gewisse Unverbindlichkeit, die du am Ende auch deinem Kandidaten ermöglichst. Und jo, das ist eine Entscheidung, die du selber triffst, aber wenn Ghosting für dich ein Thema ist oder wenn es ein Thema ist, dass du zwar Kandidaten gewinnst und Kandidaten ins erste Interview bringst, aber dann irgendwie deine Pipeline abbricht, dann kann es sein, dass es nicht unbedingt die beste Strategie ist. Also eine alternative Strategie wäre schon im Vorfeld wirklich Verbindlichkeit zu generieren und zu sagen, ja, das Erstgespräch ist natürlich gut, man kann sich beschnuppern, man kann hören, passt das Ganze, aber in dem Moment, wo der Kandidat dann sagt, ja, ich möchte das machen, dass man dann tatsächlich auch klar macht, dass jetzt hier ein Prozess angestoßen wird und dass man auch eine gewisse Verbindlichkeit vom Kandidaten erwartet. Also das heißt, über geschlossene Fragen wie zum Beispiel, okay, wenn ich Sie beim Kunden vorstelle und der Kunde lädt Sie zum Interview ein, gehen Sie hin. Oder wenn du zum Beispiel auch weißt, dass Prozesse beim Kunden schnell gehen können und du den Kandidaten dann entsprechend auch darauf vorbereitet hast und abschließend close in der Form von wie zum Beispiel, okay, also mal angenommen, der komplette Prozess läuft gut, Kunde macht Ihnen in 2 Wochen ein Angebot, können Sie dann auch innerhalb von 2 Wochen kündigen? Und das sind Fragen, die eben auch das Gegenüber darauf vorbereiten, dass am Ende eben der Prozess nicht nur ein Prozess ist, den man einfach so macht zum Gucken und naja, wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht und dann tauche ich ab und melde mich nie wieder, sondern dass eben deine Prozesse auch eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Du musst wissen, ob du es willst. Ja, manche von euch ziehen ja die Kandidaten, wie gesagt, mit dieser Unverbindlichkeitstaktik in die Prozesse rein, aber das ist natürlich dann auch ein riesen Gefahrenpotenzial, was das Thema Ghosting angeht, dass man sich eben seine Prozesse eben auch aufbläht, um Prozesse, die am Ende doch nicht zum Ende kommen und dass wir Tür und Tor aufmachen für Kandidaten, die dann eben auch einfach abtauchen, weil sie eben von dir keinerlei Verbindlichkeit erfahren haben. Also du hast keine Verbindlichkeit eingefordert, hast aber auch selber die Prozesse und deine Arbeit nicht so ernst genommen, dass der Kandidat dann sagt, also wenn ich da jetzt ja sage, dann schiebe ich was an. Naja, das sollte ich mir dann doch nochmal überlegen. Also ja, ist eine grundsätzliche Entscheidung. Das waren jetzt 9 Punkte. Ich habe schon festgestellt, mein Gott, wir sind schon fast bei 20 Minuten. Gut, dass du dran geblieben bist. Das zeigt mir tatsächlich, dass das für dich ein relevantes Thema ist. Schau dir gern das Video auch nochmal in Ruhe an. Reflektier deine Prozesse entsprechend. Denn wenn du all diese 9 gesagten Punkte berücksichtigst, dann ist für dich auch Ghosting in Zukunft kein Problem mehr. Ja, das erfordert ein bisschen Commitment und Verbindlichkeit auch dir gegenüber, so diese ganzen Hätte und Wenns mal auszuschließen und sich wirklich nur auf die Prozesse zu konzentrieren, die tatsächlich auch eine Vermittlungswahrscheinlichkeit haben. Aber du wirst sehen, in dem Moment, wo du mehr Zeit hast, dich auf die wirklich guten Sachen zu konzentrieren, wirst du am Ende auch mehr Abschlüsse machen. In diesem Sinne, happy hunting und bis bald.